Hast du die Folge gehört, in der ich mit einem Fake-WLAN versucht habe, Lena ein Passwort abzuluxen?
Du meinst die Folge zu Maschinen-in-the-Middle-Attacken? Natürlich habe ich die gehört.
Ich sag dir, das, was wir damals besprochen haben, war eine Kleinigkeit verglichen mit dem, was uns heute erwartet.
Du hast einfach versucht, dir Zugang zu Lenas Mail-Account zu verschaffen. Also sehr viel schlimmer geht es eigentlich nicht, würde ich sagen.
Ja, also bevor unsere HörerInnen da jetzt einen falschen Eindruck von mir bekommen, bitte hört euch die Folge 6 an, wenn ihr sie noch nicht kennt. Heute geht es aber darum, wie große IT-Systeme und Netzwerke vor Cyberangriffen geschützt werden.
Versuchst du dieses Mal Firmen zu hacken?
Nein. Ich war in einem Labor und habe erfahren, wie man Cyberangriffe nachspielt, ihre Abwehr trainiert, warum man manchmal Hacker absichtlich anlocken muss und was während einer Attacke in einem Cyber Defense Center abgeht.
Web of Trust, der Cybersicherheitspodcast. Web of Trust ist Teil der digitalen Kompetenzoffensive für Österreich. Die Bundesregierung fördert damit digitale Fähigkeiten sowie Wissen über Digitalisierung und IT-Sicherheit.
Was passiert denn in so einem IT-Labor eigentlich und vor allem, wie schaut es da aus?
Das ist eine sehr gute Frage. Ziemlich sicher nämlich ganz anders, als man sich das vorstellt. Daniel Haslinger von der FH St. Pölten hat uns ja damals erklärt, was man in öffentlichen WLANs besser nicht macht. Außerdem hat er mir die Räumlichkeiten gezeigt, in denen dort Cybersicherheit gelehrt und erforscht wird.
Wir nennen sie Labore, aber im Wesentlichen, was braucht es in der IT außer Rechner und Infrastruktur? Und das war es. Also der klassische Begriff des Labors, wo sich die Leute natürlich eher Glas und Kolben und so weiter vorstellen, das ist natürlich doch nicht der Fall. Für mich persönlich ist es die größte Sandkiste, die man haben kann, oder die größte Spielkiste. Der Vorteil ist, wir können da herinnen mit jedem beliebigen Betriebssystem arbeiten. Das sind im Prinzip diese Knoten, alles Virtualisierungsknoten. Das heißt, ich kann auf jedem dieser PCs halt 5, 6, 7 verschiedene Betriebssysteme parallel gleichzeitig betreiben, die miteinander sprechen können. Das heißt, ich kann Zonen aufbauen wie dieses Unternehmen, dieses Unternehmen, dieses Unternehmen. Und dann konnte es in Reihe schalten und sagen, erstes Land, zweites Land, drittes Land, ein Kontinent, weiterer Kontinent. Also wie ich das partitionieren möchte, können die Studierenden jederzeit selbst. Geht Tag und Nacht, weil mit einer Zugangskarte kommt man rund um die Uhr rein. Es ist immer offen. Also wir haben eigentlich wirklich de facto nur zu, wenn der Boden neu eingelassen wird. Ansonsten ist das Ding rund um die Uhr 365 Tage im Jahr offen. Und man kann auch von außen drauf zugreifen. Natürlich hat man dann ein bisschen weniger Möglichkeiten, weil ich kann halt physisch dann die Verkabelung natürlich nicht ändern. Aber ich kann von draußen, wenn ich jetzt da in Wien bin und ich möchte irgendwas ausprobieren, kann ich mir an die FH über einen sicheren Tunnel rein verbinden, kann man Computer hochfahren, die ich gerade brauche, weil die rennen aus stromtechnischen Gründen halt natürlich nicht dauernd, und starte mir da 1, 2, 3 Computer, die ich brauche, und dann kann ich tun, was ich möchte. Also insgesamt sind es 130 Rechner circa im Einsatz, nur für unsere Studiengänge da halt eben.
So richtig große IT-Systeme laufen ja irgendwann nicht mehr auf normalen Computern, wie man sie von zu Hause kennt, sondern über Server- und Rechenzentren.
Damit hast du total recht. Hast du sowas schon mal im echten Leben gesehen?
Nein, nur in Filmen.
Ich bisher auch nie. Aber bei meinem Besuch in St. Pölten hatte ich die Gelegenheit.
Wir haben 3 Serverräume, auf die wir Zugriff haben. Also wir als Institut, beziehungsweise wir als Department, für Informatik und Sicherheit. Und das ist aber der Serverraum, der wirklich nur uns gehört.
Und das, was wir hören, das ist quasi die Lüftung, weil da Wärme entsteht beim Rechnen oder was hört man?
Es ist ausnahmslos Lüftung. Wir haben eigentlich mittlerweile, also früher hat man natürlich nur die Harddisks selbst gehört, die sich gedreht haben. Das ist vorbei. Es ist eigentlich fast alles auf SSD mittlerweile. Dementsprechend ist das wirklich alles nur letztendlich Lüftung.
Ja. Ja, das ist jetzt so ein Raum, wie man sich das vorstellt, in einem Serverbereich mit so riesigen Kästen. Schaut aus wie ganz große Kühlschränke, nur dass sie schwarz sind. Und die machen natürlich Geräusche. Da hängen viele so Karten drinnen mit vielen Kabeln, wie man es vielleicht vom Modem kennt. Schaut ziemlich fancy aus. Manche sind beleuchtet wie so überdimensionale Computer. Die blinken dann farbig. Und es gibt ganz viele Anschlüsse für Netzwerkkabel. Ziemlich beeindruckend.
Das hast du sehr schön beschrieben, aber so richtig vorstellen kann ich mir das immer noch nicht.
Ich habe vor Ort auch ein paar Fotos gemacht, die verlinken wir euch in den Shownotes.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Geräten in einem Serverraum und einem herkömmlichen PC?
Das habe ich Daniel Haslinger auch gefragt.
Jeder dieser Server hier ist im Prinzip das gleiche wie 30 Rechner in einem Raum. Es ist nichts anderes als ein Computer. Ne? Mhm. Also du hast deinen RAM, du hast eine CPU drin und du hast die Möglichkeit, ein paar Harddisks reinzustecken. Das unterscheidet sich nicht großartig von normalen Rechner. Die Bauform, die Kühlungsart, das ist halt anders. Ja? Mhm. Du kriegst deswegen mehr Leistung rein, weil du auf einem Arbeitsplatz oder zu Hause willst du natürlich die Geräuschentwicklung minimieren. Mhm. Das ist bei diesen Teilen völlig uninteressant. Auch die Wärmeableistung, auch der Stromverbrauch ist letzten Endes da zweitrangig.
Also haben die einfach sehr viel mehr Rechenleistung zur Verfügung. Braucht man sonst noch spezielle Geräte oder Technik, um Cyberangriffe abzuwehren?
Das ist jetzt nicht direkt für die Abwehr, aber in diesem Serverraum hat es noch einige kleine graue Kästchen gegeben, auf denen viele grüne Lichter geblinkt haben und die wieder reichlich verkabelt waren.
Was wir auch haben, ist, wir betreiben Honeypots. Aber im Prinzip ist ein Honeypot soll ja Angreifer dazu bringen, dass sie mit einem System interagieren, wo sie glauben, das ist was Richtiges, damit wir auf der anderen Seite lernen können, wie Daten sie angreifen, wann sie drauf sind, was tun sie, was sind ihre Motivationen und Ziele. Und dementsprechend brauchst du für einen Honeypot brauchst du die entsprechende Infrastruktur, damit das Ganze echt ausschaut. Das ist zum Beispiel einfach das Siemens-Equipment, das man braucht, um in dem Fall war das ein Kraftwerk, ein Wasserkraftwerk, ein kleines. Und das ist wirklich das richtige Zeug, das wir einfach angekauft und verarbeitet haben. Aber im Prinzip, diese Geräte würdest du genauso vorfinden in Industrieanwendungen. Mhm. Also die sind auch zum Einsatz gekommen, zum Beispiel, wenn du Urananreicherungsanlagen hast oder Hebeanlagen, was auch immer. Ja, immer wenn Echtzeitanwendungen und industrielle Anwendungen zum Zug kommen, findest du zum Beispiel so Simatic-Steuerungen, also ja, Industriesteuergeräte, sagen wir so.
Verstehe ich das richtig? Die haben Attrappen von Industrieanlagen mit echten Bauteilen nachgestellt, um Hacker anzulocken.
Genau.
Und was passiert mit denen?
Die tun jetzt so, sie sind von außen erreichbar, eben über anderes Land, in einem IP-Bereich, der unauffällig ist, der tatsächlich einer Firma gehören könnte. Und da sind absichtlich Sicherheitslücken eingebracht. Das heißt, man kann das von außen mit entsprechendem Aufwand und Wissen, man kann erkennen, dass es da ist und man kann es auch von außen angreifen. Und wir haben die Möglichkeit, das zurückzusetzen. Das heißt, du kannst mit relativ einfachen Mitteln sagen, okay, wir setzen es wieder in den Ausgangszustand zurück nach einem Angriff und werten aber dann die Daten aus, die angefallen sind. Und du siehst halt so Sachen wie, du hast halt Pegelstände und Druckparameter und alles Mögliche wird einfach simuliert. Das heißt, es wird von außen eingebracht, damit es möglichst so ausschaut, dass echte Sensoren da arbeiten. Dann werden einmal die Speicherpegel höher und weniger und alles Mögliche. Aber die Angreifer haben die Möglichkeit, zum Beispiel dann, wenn sie gezielt darauf eingingen, die Steuerung vor Ort zu übernehmen, Pumpen ein- und auszuschalten, wenn sie mal so weit fortgeschritten sind. Und das Ziel ist halt einfach, mehr zu lernen über die Bedrohungslage, wann du halt sowas wirklich betreibst.
Okay, das heißt, mit Hilfe von Honeypots werden also sozusagen Hacker beobachtet und studiert, um im Ernstfall besser vorbereitet zu sein.
Richtig. Was ich hier so spannend fand, ist, dass das nicht nur digitale Klone von Anlagen sind, sondern dass es da auch echte Modelle, also physische Objekte gibt. Zum Beispiel haben sie einen Miniaturnachbau, ein bisschen größer als einen Quadratmeter. Da ist eine Industrieanlage mit kleinen Förderbändern, so Roboterarmen und ganz kleinen Objekten, die mit einem echten Laserscan erfasst und in ein ganz kleines Regal einsortiert werden. Das ist voll funktionsfähig und wird nur für einen Zweck betrieben.
Als realistische Falle für Hacker.
Ganz genau. So lässt sich nämlich der Betrieb einfach realistischer nachspielen. Da wird auch mal was kaputt, es gibt eine Störung oder sowas.
Okay, damit werden also Erfahrungen über Cyberattacken gesammelt. Wie wird dann aber die Abwehr eines Angriffs trainiert?
Um ein Gefühl dafür zu bekommen, hat mir Daniel Haslinger einen ganz besonderen Raum gezeigt. Das Cyber Defense Command Center.
Wow, das klingt nach Raumschiff Enterprise.
Guter Vergleich. Tatsächlich ist das Command Center für ein IT-Netzwerk so etwas wie die Brücke auf einem großen Schiff und schaut auch genauso aus. Stell dir einen Raum vor, der ungefähr so groß ist wie eine Schulklasse. Da stehen aber nur drei große Computertische drin und auf jedem sind zwei Bildschirme. Und vorne, wo in der Schule die Tafel hängt, sind hier große Flachbildschirme und ein Beamer wirft Zahlen an die Wand dahinter. Auch davon haben wir euch ein Foto in den Shownotes verlinkt.
Und was passiert da?
Vereinfacht gesagt ist es so.
Es ist halt nichts anderes als ein Raum, der Überblick gibt und Zugriff auf alle Daten, die wir sammeln im Zuge unserer Arbeit. Nur dadurch, dass du auf manche Portale dann nur von herinnen zugreifen sollst, wann du in dem Raum bist, hast du zum Beispiel, da oben links ist immer, jede Minute ändert sich Authentifizierungsschlüssel. Und wenn ich nicht in dem Raum bin, dann sehe ich ihn nicht, dann kann ich mit manchen Diensten nicht interagieren, die hier und da einfach sagen, hey, jetzt in dem Moment, wenn du auf diese Daten zugreifen möchtest, was hast du gerade für Authentifizierungsschlüssel? Das ist wie am Handy diese Zwei-Faktor-Tokens nur halt raumgebunden, sagen wir es einmal so.
Verstehe. Warum ist es so wichtig, dass das genau dort passiert?
Das hat vor allem folgenden Grund.
Also der Raum ist halt quasi direkt an das Netzwerk des Cyber Defense Centers angeschlossen. Der Netzwerkarchitektur-Hintergrund ist, die FH ist die FH, wir sind eine Insel, aber das CDC ist auch nicht Teil dieser Insel, sondern nur mal separat, weil Best Practice ist, dass die Infrastruktur, die deine Infrastruktur beschützen soll, nicht Teil des Ganzen sein sollte. Weil wenn du angegriffen wirst, wenn du Malware im System hast, wenn du Angreifer im System hast, vielleicht schon im schlimmsten Fall über Wochen oder Monate hinweg, und du kommst dann drauf, dann weißt du nicht, ob du der Infrastruktur, die du zum Schutz einsetzt, auch noch vertrauen kannst. Aber wenn du weißt, das sind komplett getrennte Systeme und es gibt keine Möglichkeit, dass das quasi der Angreifer vom einen aufs andere überspringt, getrennte Netzsegmente, kein Routing dazwischen und so weiter, dann hast du den Vorteil, dass du immer noch auf deine Infrastruktur vertrauen kannst und die nutzen kannst, um festzustellen, was ist passiert, wann ist es passiert, wie, warum. Wie kann ich es verhindern? Wie kann ich wieder restaurieren?
Und wie werden dann Cyberbedrohungen überhaupt erkannt?
Das hat Daniel Haslinger so erklärt.
Du definierst zuerst einen sogenannten Use Case. Also sprich, du hast Systeme, von denen du weißt, du möchtest sie beschützen. Dann überlegst du dir, welche potenziellen Angriffe wären möglich. Also wovor möchtest du es beschützen? Dann definierst du, was brauchst du, um den zu erkennen. Und dann siehst du, okay, um zum Beispiel zu erkennen, dass das Passwort von jemandem gebrochen wurde im Rahmen eines Brute Force-Angriffs, das einfach so lange durchprobiert worden ist, nehmen wir jetzt einmal ein Beispiel, dass so lange versucht wurde, Passwörter durchzuraten, bis dann irgendwann einmal ein erfolgreicher Anmeldevorgang erfolgt ist, was eigentlich dann der Super-GAU ist. Ne? Also 20 erfolglose Anmeldeversuche sind jetzt nur nicht das Problem. Der 21. Erfolgreiche in dieser Serie ist das Problem. Das heißt, du überlegst dir eine sogenannte Use Case Logic, also was brauche ich, um zu erkennen, dass das passiert ist. Und dann weißt du aufgrund dieses Use Cases, okay, wenn ich das erkennen möchte, woher brauche ich jetzt Informationen? Ich brauche also Anmeldeversuche. Jetzt hast du aber unzählige Computer in deinem Netzwerk oder in deinem Unternehmen. Du hast unzählige Dienste, wo man sich anmelden kann drauf. Zum Teil laufen die vielleicht nicht nur lokal, sondern in der Cloud oder wo immer. Das heißt, die erste Anforderung, um diesen Use Case abzubilden oder zu realisieren, ist, du musst alle diese Daten an einem Punkt zusammensammeln.
Der Ort, wo für das Beispiel des FH-Netzwerks alles zusammenkommt, ist eben das Cyber Defense Command Center.
Okay, aber wie lernen die Studierenden daraus, Angriffe zu erkennen?
Grundsätzlich sammeln wir tatsächlich die realen Daten und wir haben alles das, was bei uns passiert, lässt sich hier abbilden. Wenn wir das nicht tun würden, wenn wir einfach nur mit simulierten Daten arbeiten würden, also sprich, du siehst nur die Angriffe, dann hast du das Problem mit dem Honeypot. Ja? Du musst gar nicht darauf aufmerksam werden oder besondere Regeln schreiben, weil jede Interaktion ist per se gerade ein Angriff. Das heißt, du brauchst dir gar nicht Gedanken darüber machen, war das jetzt ein Angriff oder nicht, was passiert da gerade. Du weißt sowieso, dass das jetzt gerade so ist. Das heißt, was du haben möchtest, ist reale Daten, also quasi nicht synthetischer Traffic, wo du jetzt siehst, wie das, die Alltags-Logfiles, die Alltagskommunikation halt durch deine Systeme durchläuft. Und mit Injects kannst du dann quasi als Lehrbeauftragter oder als derjenige, der das in der Hand hat, dann in diese Echtdaten noch zusätzlich aufgezeichnete Daten mit reinspielen, die halt dann einen Angriff darstellen sollen oder simulieren sollen. Also du siehst schon, dass die Simulation jetzt läuft, aber du siehst nicht, wann was passiert, weil das ist ja die Aufgabe dann der Studierenden festzustellen, sehe ich da gerade was, hat es einen Alert dazu gegeben oder ich sehe da was, nämlich aufgrund von Statistiken oder grafischen Darstellungen oder einfach nur Log-Auszügen oder aufgrund von Verhaltensänderungen. Aber es gab keinen Alert, weil das ist ja in der Regel dann so, ich kann nicht für alles einen Alert haben, weil sonst hätte ich sowieso schon das perfekte Überwachungssystem, wozu bräuchte ich dann noch was anderes. Ne? Das heißt, wo müsste ich nachbessern, wo müsste ich meine Alerts entsprechend oder meine Regeln neu schreiben oder umdefinieren, um in Zukunft diese Ereignisse auch noch mit abzubilden. Wenn wir das nicht machen würden, müssten wir auf realen Angriff warten, also auf reale Geschichten. Das heißt, ich setze mich um 8 Uhr in der Früh rein und wann bis 17 Uhr nichts passiert ist, und das ist halt fast immer so, dass halt im Alltag nicht wirklich was passiert, ja, dann haben wir halt genau nichts gelernt. Dementsprechend brauche ich eine Möglichkeit, dass ich sage, okay, und jetzt in der nächsten Stunde oder in den nächsten 2 Stunden wird es eine bestimmte Anzahl von Angriffen geben. Mhm. Und dementsprechend wissen natürlich die Leute, es kommt was, aber sie wissen nicht wann genau, sie wissen nicht wie, welches System. Wir nennen das so liebevoll Angriff aus der Dose. Ja.
Gibt es solche Command Center oder Situation Rooms eigentlich nur in der Ausbildung von künftigen IT-SicherheitsexpertInnen?
Nein, die gibt es tatsächlich auch in großen Unternehmen und Organisationen, wo sie helfen, Netzwerke zu schützen.
Dort müssen sie aber keine Angriffe aus der Dose einspielen, oder?
Naja, zu Übungszwecken vielleicht sogar da. Aber was einen übersichtlichen Raum mit genug Platz, vielen Anzeigemöglichkeiten und mehreren Arbeitsplätzen, wo alle wichtigen Infos zusammenkommen, in der Praxis hilfreich macht, hat Daniel Haslinger so beschrieben.
Du hast 2 große Komponenten. Die eine Komponente ist halt einfach, es macht Sinn, zusammenzuarbeiten. Aber die zweite ist, das hier stellt sichtbar und greifbar dar, was es ist. Natürlich könntest du das, was wir da haben, in Büroräumlichkeiten haben. Und die eigentliche Magie passiert ja eh letzten Endes im Serverraum. Also sprich, das ist ja eh alles nur eine Darstellung dessen, was im Hintergrund passiert. Nur wenn du dann jemanden begreiflich machen würdest, was deine Abteilung tut, wenn du versuchen würdest, und du stehst einfach vor einem Rack und da blinken 500 Lichter in Einklang miteinander, ja, du kannst es nicht greifen. Der Raum ist tatsächlich auch öffentlichkeitsarbeitstechnisch eine sehr greifbare Darstellung dessen, was passiert.
Okay, das macht Sinn. Das sind echt extrem spannende Einblicke hinter die Kulissen der Cybersicherheit.
Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann wirst du die nächste Folge lieben.
Echt? Warum das?
Ja, das war eine spannende Geschichte. Und zwar hat vor 14 Jahren die Exekutive einen jungen Burschen ausgeforscht, dem er Einbrüche in über 200 Firmennetzwerke zur Last gelegt hat. Der war zu dem damaligen Zeitpunkt 13 Jahre alt.
Das, was du gerade gehört hast, ist jetzt nicht der Beginn einer neuen Krimiserie, sondern die Geburtsstunde eines europaweiten Sportwettkampfes.
Wie jetzt Sport? Hacking?
Ja, ganz genau. Es gibt sozusagen eine Europameisterschaft im Hacking. Und das Ganze hat mit diesem Fall begonnen.
Aber ist das nicht illegal?
Wow, Rainer, du hast ja nur Vorurteile gegenüber Hacking. Aber keine Sorge, hatte ich auch, bis ich mit Hackerinnen, die Teil eines solchen Wettkampfes sind, höchstpersönlich geredet habe.
Warte, du warst mit Hackerinnen in Kontakt?
Rainer, chill. Für diese Podcast-Folge wollte ich herausfinden, warum Hacking als Sport gesehen werden kann und wie solche Hacking-Wettkämpfe aussehen. Und natürlich, warum das alles in Österreich begonnen hat.
Da hast du nicht so viel versprochen.
Ja, ich finde auch. Für heute war es das aber. Ich hoffe, wir konnten die Erforschung und Abwehr von Cyberattacken ein bisschen besser vermitteln als irgendein Stockmaterial von Hoodie-tragenden Möchtegern-Hackern.
Also ich habe jetzt auf jeden Fall eine bessere Vorstellung davon, wie man einen Cyberangriff tatsächlich abwehrt.
Ach, sehr gut. Dann vielen Dank fürs Reinhören, würde ich sagen, und bis bald.
Ciao.
Web of Trust ist Teil der digitalen Kompetenzoffensive für Österreich. Die Bundesregierung fördert damit digitale Fähigkeiten sowie Wissen über Digitalisierung und IT-Sicherheit.